Was, wenn der Mensch, der dich eigentlich schützen sollte, dich plötzlich jagt wie eine Bedrohung? In diesen Kapiteln kippt Sauls Königreich endgültig in Angst und Misstrauen. David ist nicht der Rebell, sondern der Gejagte. Freundschaft wird zum Zufluchtsort, Wahrheit zum Risiko und jeder sichere Ort kann sich über Nacht in eine Falle verwandeln. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute gehen wir mit David durch Türen, die sich schließen und durch Wege, die nur Gott offen halten kann. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gottes Führung zeigt sich nicht nur in offenen Toren, sondern auch im Durchhalten auf engem Boden. Wenn Menschen unberechenbar werden, bleibt Gottes Treue berechenbar. Und manchmal ist das Rettende nicht die schnelle Lösung, sondern die stille Bewahrung. Wenn du dieses Werk unterstützen möchtest, ist eine ehrliche Rückmeldung in deiner App ein großes Geschenk. Mich trifft an diesen Kapiteln die Einsamkeit, die wie ein Schatten neben David hergeht. Er hat nichts falsch gemacht und doch wird sein Leben enger, gefährlicher und unübersichtlicher. Und ich merke, es gibt Phasen, in denen Treue nicht glänzt, sondern einfach nur standhält. Einen Tag nach dem anderen, getragen von Gottes unsichtbarer Hand. Heiliger Geist, wenn Angst laut wird und Wege unklar sind, lehre uns, deine leise Führung zu erkennen. Schenke uns ein ruhiges Herz, klare Schritte und den Mut, nicht bitter zu werden, sondern dir zu vertrauen, der du bewahrst. Amen. Als nun Saul zu seinem Sohne Jonathan und seiner ganzen Umgebung davon redete, dass er David töten wolle, hinterbrachte Jonathan, der Sohn Sauls, es dem David, den er sehr lieb hatte, mit den Worten: Mein Vater Saul trachtet dir nach dem Leben. Nimm dich daher morgen früh in Acht und halte dich sorgfältig verborgen. Ich selbst aber will hinausgehen und auf dem Felde, wo du dich befinden musst, neben meinen Vater treten. Ich will dann mit meinem Vater von dir reden und sehen, wie die Sache steht, und es dir dann mitteilen. Hierauf trat Jonathan bei der Unterredung mit seinem Vater Saul für David ein, indem er zu ihm sagte: Der König versündige sich nicht an seinem Diener David, denn er hat sich dir gegenüber nichts zu Schulden kommen lassen, sondern sich große Verdienste um dich erworben. Er hat sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und so hat der Herr dem ganzen Volk Israel einen herrlichen Sieg verschafft. Du hast es mit angesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich also an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Grund tötest? Da schenkte Saul den Vorstellungen Jonathans Gehör und schwur: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Nun rief Jonathan den David zu sich und teilte ihm diese ganze Unterredung mit. Dann führte er David zu Saul und er war wieder in der Umgebung des Königs wie früher. Als dann aber der Krieg aufs Neue ausbrach und David, der gegen die Philister ins Feld gezogen war, ihnen eine schwere Niederlage beigebracht und sie in die Flucht geschlagen hatte, kam der böse Geist des Herrn wieder über Saul, als er in seinem Hause saß und seinen Speer in der Hand hatte, während David die Zither spielte. Da gedachte Saul, den David mit dem Speer an die Wand zu spießen, aber David wich dem Saul aus, sodass der Speer in die Wand fuhr und David sich durch die Flucht retten konnte. In derselben Nacht nun sandte Saul Boten in Davids Haus, die ihn bewachen sollten, damit er ihn am anderen Morgen töten könnte. Aber Davids Frau Michal verriet es ihm und sagte: Wenn du dein Leben nicht noch in dieser Nacht in Sicherheit bringst, so bist du morgen des Todes. Nachdem Michal ihn dann durchs Fenster hinabgelassen hatte, ergriff er die Flucht und entkam glücklich. Hierauf nahm Michal den Hausgott, legte ihn aufs Bett, legte dann ein Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten und deckte ihn mit der Decke zu. Als nun Saul Boten sandte, um David festnehmen zu lassen, erklärte sie, er sei krank. Da sandte Saul die Boten zurück, um nach David zu sehen, mit dem Befehl: Bringt ihn mitsamt dem Bett zu mir her, damit ich ihn töte. Als nun die Boten hinkamen, fanden sie den Hausgott im Bett liegen und das Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten. Da sagte Saul zu Michal: Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entrinnen lassen, sodass er sich in Sicherheit gebracht hat? Michal gab ihm zur Antwort: Er sagte zu mir: Lass mich gehen, sonst muss ich dich töten. David also hatte sich glücklich durch die Flucht gerettet, und war nach Rama zu Samuel gekommen, dem er alles mitteilte, was Saul ihm angetan hatte. Er ging dann mit Samuel hin und wohnten im Prophetenhause bei Rama. Als nun Saul die Kunde erhielt, David halte sich im Prophetenhause bei Rama auf, sandte er Boten ab, die David festnehmen sollten. Als diese aber die Versammlung der Propheten sahen, die sich in Begeisterung befanden und Samuel an ihrer Spitze stehend erblickten, kam der Geist Gottes über die Boten Sauls, sodass auch sie in prophetische Begeisterung gerieten. Als man das dem Saul meldete, schickte er andere Boten ab, aber auch diese gerieten in Verzückung. Und ebenso erging es den Boten, die Saul zum dritten Mal sandte. Nun ging er selbst nach Rama, und als er bei der großen Zisterne, die sich in Seku befindet, angekommen war, fragte er: Wo sind hier Samuel und David? Man antwortete ihm: Im Prophetenhause zu Rama. Er ging also von dort nach dem Prophetenhause bei Rama. Als er aber noch unterwegs war, kam auch über ihn der Geist Gottes, und er befand sich auf dem ganzen Wege in prophetischer Begeisterung bis zu seiner Ankunft im Prophetenhause bei Rama. Dort zog auch er seine Oberkleider aus und war ebenfalls in Verzückung vor Samuel und lag in bloßen Unterkleidern während jenes ganzen Tages und der ganzen Nacht da. Daher pflegt man zu sagen, gehört auch Saul zu den Propheten? David aber kam heimlich aus der Prophetenwohnung bei Rama zu Jonathan und sagte zu ihm: Was habe ich verbrochen? Worin besteht meine Verschuldung und worin mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er antwortete ihm: Behüte Gott, du wirst nicht sterben. Du weißt, mein Vater tut nichts. Es sei wichtig oder unbedeutend, ohne mir Mitteilung davon zu machen. Warum sollte mein Vater also dies vor mir verheimlichen? Es ist nichts dran. Da entgegnete ihm David mit der bestimmten Versicherung: Dein Vater weiß ganz genau, dass du mich liebgewonnen hast. Darum wird er sich gesagt haben: Dies darf Jonathan nicht erfahren, damit er sich darüber nicht aufregt. Aber so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, zwischen mir und dem Tode ist nur ein Schritt. Da antwortete Jonathan dem David: Ich will dir jeden Wunsch erfüllen. Nun sagte David zu Jonathan: Wie du weißt, ist morgen Neumondstag, da müsste ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. Aber lass mich gehen, ich will mich auf dem Felde verbergen bis zum dritten Abend. Sollte dein Vater mich etwa vermissen, so sage ihm: David hat mich dringend um Urlaub gebeten, um nach seiner Vaterstadt Bethlehem zu eilen, denn dort findet das jährliche Opferfest für die ganze Familie statt. Wenn er dann sagt: Gut, so droht deinem Knecht keine Gefahr. Gerät er aber in Zorn, so wisse, dass das Unheil seinerseits beschlossene Sache ist. Gib also deinem Knecht einen Beweis deiner Liebe. Du hast ja deinen Knecht in einen heiligen Freundschaftsbund mit dir treten lassen. Sollte aber eine Schuld bei mir liegen, so töte du mich. Aber zu deinem Vater bringe mich nicht zurück. Da erwiderte Jonathan: Behüte Gott, nein. Wenn ich erkennen sollte, dass von meinem Vater die Ausführung einer bösen Absicht gegen dich beschlossen ist, so würde ich es dir selbstverständlich mitteilen. David entgegnete dem Jonathan: Wenn mir nur jemand eine Mitteilung machen wollte, ob dein Vater dir eine abweisende Antwort gegeben hat? Da sagte Jonathan zu David: Komm, lass uns aufs Feld hinausgehen. Als nun beide aufs Feld hinausgegangen waren, sagte Jonathan zu David: Der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge. Wenn ich morgen um diese Zeit oder übermorgen in sichere Erfahrung gebracht habe, dass mein Vater es gut mit David meint und ich alsdann nicht zu dir sende und es dich wissen lasse, so möge der Herr den Jonathan jetzt und später dafür büßen lassen. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinne hat, so will ich dir auch das mitteilen und dich ziehen lassen, dass du dich in Sicherheit bringen kannst. Der Herr möge dann mit dir sein, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht nur, während ich noch lebe, und nicht nur an mir erweise du die Barmherzigkeit des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch meinem Hause entziehe niemals deine Güte, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden vertilgen wird. So schloss denn Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids und sagte: Der Herr möge Rache üben an den Feinden Davids. Dann schwur Jonathan dem David noch einmal bei seiner Liebe zu ihm, denn er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Hierauf sagte Jonathan zu ihm: Morgen ist Neumondstag, da wird man dich vermissen, wenn dein Platz bei Tisch leer bleibt. Übermorgen aber wird man dich erst recht vermissen. Da begib dich an den Ort, wo du dich am Tage des Vorkommnisses verborgen hattest, und verstecke dich neben dem Steinhaufen dort. Ich will dann übermorgen in seiner Nähe 3 Pfeile abschießen, als ob ich nach einem Ziele schösse. Dann werde ich den Burschen abschicken mit den Worten: Geh, suche die Pfeile. Wenn ich dann dem Burschen zurufe: Die Pfeile liegen von dir ab herwärts, hole sie, so komm, denn das bedeutet Gutes für dich, und du hast nichts zu fürchten, so wahr der Herr lebt. Rufe ich aber dem Jungen so zu: Die Pfeile liegen von dir ab hinwärts, so gehe, denn der Herr heißt dich weggehen. Aber für das, was wir beide, ich und du, miteinander besprochen haben, dafür ist der Herr zwischen mir und dir in Ewigkeit. Hierauf versteckte sich David auf dem Felde. Als nun der Neumondstag da war, setzte sich der König zu Tisch, um zu speisen. Und zwar setzte sich der König auf seinen gewöhnlichen Platz, nämlich auf den Platz an der Wand. Jonathan setzte sich ihm gegenüber und Abner neben Saul, während Davids Platz leer blieb. Saul sagte an diesem Tage nichts, weil er dachte: Es ist ein Zufall. David wird nicht rein sein, weil er sich noch nicht hat reinigen lassen. Als aber am anderen Tage, der auf den Neumond folgte, Davids Platz wieder leer blieb, fragte Saul seinen Sohn Jonathan: Warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute zum Essen gekommen? Jonathan antwortete dem Saul: David hat sich dringend Urlaub von mir nach Bethlehem erbeten. Er hat nämlich zu mir gesagt: Lass mich doch hingehen, denn wir halten ein Familienopfer in der Stadt. Mein Bruder selbst hat mich dazu eingeladen. Willst du mir also eine Liebe erweisen? So gib mir Urlaub, damit ich meine Angehörigen besuchen kann. Darum ist er nicht an der Tafel des Königs erschienen. Da geriet Saul in Zorn über Jonathan und sagte zu ihm: O du Sohn entarteter Widerspenstigkeit, meinst du, ich wüsste nicht, dass du dir den Sohn Isais zum Freunde erwählt hast, zu deiner Schande und zur Schande der Scham deiner Mutter? Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch dein Königtum festen Bestand haben. So schicke denn jetzt hin und lass ihn mir holen, denn er ist ein Kind des Todes. Da gab Jonathan seinem Vater Saul zur Antwort: Warum soll er sterben? Was hat er verbrochen? Da stieß Saul mit dem Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Als nun Jonathan erkannte, dass der Tod Davids bei seinem Vater beschlossene Sache war, erhob er sich von der Tafel in glühendem Zorn, ohne an diesem zweiten Neumondstage etwas genossen zu haben. Denn er trug um David Leid, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Am folgenden Morgen aber ging Jonathan, wie er mit David verabredet hatte, aufs Feld hinaus, und ein junger Bursche begleitete ihn. Diesem befahl er: Lauf und suche mir die Pfeile, die ich abschieße. Während nun der Bursche hinlief, schoss er den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Bursche an die Stelle kam, wo der von Jonathan abgeschossene Pfeil lag, rief Jonathan hinter dem Burschen her: Der Pfeil liegt ja von dir hinwärts. Weiter rief er hinter dem Burschen her: Mache schnell, halte dich nicht auf. Da las der Bursche Jonathans die Pfeile auf und kam zu seinem Herrn zurück, ohne etwas gemerkt zu haben. Nur Jonathan und David wussten um die Sache. Dann übergab Jonathan sein Schießgerät seinem Burschen mit der Weisung: Geh, trage das in die Stadt. Als nun der Bursche sich entfernt hatte, kam David hinter dem Steinhaufen hervor, warf sich mit dem Angesicht zur Erde nieder und verneigte sich dreimal. Darauf küssten sie einander und weinten zusammen, bis David seine Fassung wiedergewann. Jonathan sagte dann zu David: Gehe in Frieden. Was wir beide uns im Namen des Herrn zugeschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Nachkommen Zeuge sein in Ewigkeit. Hierauf machte sich David auf und entfernte sich. Jonathan aber kehrte in die Stadt zurück. David kam dann nach Nob zum Priester Ahimelech. Dieser kam ihm ängstlich entgegen und fragte ihn: Warum kommst du allein, ohne einen Begleiter bei dir zu haben? David antwortete dem Priester Ahimelech: Der König hat mir einen Auftrag gegeben und zu mir gesagt: Niemand darf etwas von der Sache erfahren, deretwegen ich dich absende und die ich dir aufgetragen habe. Darum habe ich auch meine Leute an einen bestimmten Ort bestellt. Und nun, wenn du einige Lebensmittel zur Verfügung hast, etwa 5 Brote, so gib sie mir, oder was sonst vorhanden ist. Der Priester antwortete David: Gewöhnliches Brot ist nicht in meinem Besitz, sondern nur geweihtes Brot ist da. Wenn sich die Leute nur von Weibern ferngehalten haben? Da antwortete David dem Priester: Gewiss, Weiber sind uns schon seit mehreren Tagen versagt gewesen. Als ich auszog, waren die Leiber der Leute rein, obwohl es sich nur um ein gewöhnliches Unternehmen handelte. Wie viel mehr werden sie heute am Leibe rein sein? Da gab ihm der Priester geweihtes Brot, weil dort kein anderes Brot vorhanden war, als nur die Schaubrote, die man vor dem Angesicht des Herrn wegnimmt, um neugebackene Brote am Tage ihrer Wegnahme dafür aufzulegen. Es war aber an jenem Tage ein Mann dort anwesend, im Heiligtum vor dem Herrn abgesondert, einer von Sauls Dienern, ein Edomiter namens Doeg, der Aufseher der Hirten Sauls. David fragte dann Ahimelech: Hast du hier nicht irgendeinen Speer oder ein Schwert zur Hand? Ich habe nämlich weder mein Schwert noch meine anderen Waffen mitgenommen, weil der Auftrag des Königs große Eile hatte. Der Priester antwortete: Das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast, das ist noch hier, eingewickelt in ein Tuch, hinter dem Priesterkleide. Wenn du es für dich nehmen willst, so nimm es hin, denn ein anderes ist sonst nicht hier. David erwiderte: Seinesgleichen gibt es nicht, gib es mir her. Hierauf machte sich David auf den Weg und floh an jenem Tage vor Saul und begab sich zu Achis, dem König von Gad. Da sagten die Diener des Achis zu diesem: Das ist ja David, der König des Landes. Das ist ja der, zu dessen Ehren sie bei den Reigentänzen singen. Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine 10.000. Diese Worte machten David überaus bedenklich, und er geriet in große Furcht vor Achis, dem König von Gad. Daher stellte er sich wahnsinnig vor ihnen und gebärdete sich wie ein Rasender unter ihren Händen, trommelte an die Torflügel und ließ den Speichel in seinen Bart fließen. Da sagte Achis zu seinen Dienern: Ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir hier etwa an verrückten Leuten, dass ihr mir auch diesen noch hergebracht habt, damit er den Verrückten bei mir spiele? Der sollte mir ins Haus kommen. Da ging David von dort weg und flüchtete sich in die Höhle von Adullam. Als nun seine Brüder und seine ganze Familie dies erfuhren, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Außerdem sammelten sich bei ihm allerlei Leute, die sich in bedrängter Lage befanden, und alle, die Schulden hatten, und allerlei missvergnügte Leute, deren Anführer er wurde, sodass etwa 400 Mann bei ihm waren. Von dort begab sich David nach Mizpe im Moabiterlande und bat den König der Moabiter: Lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Da brachte er sie zu dem Moabiterkönig, und sie blieben bei diesem, solange David auf der Bergfeste war. Als aber der Prophet Gad zu David sagte: Bleibe nicht auf der Bergfeste, sondern begib dich ins Land Juda. Da brach David auf und kam nach Jaher-Heret. Als nun Saul erfuhr, dass David mit seinen Leuten wieder zum Vorschein gekommen war, Saul saß aber gerade in Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe, mit dem Speer in der Hand, während alle seine Diener um ihn herumstanden, da sagte Saul zu seinen Dienern, die ihn umgaben: Hört doch, ihr Benjaminiten, wird wohl der Sohn Isais euch allen auch Äcker und Weinberge schenken und euch alle zu Hauptleuten über 1.000 schaften und zu Hauptleuten über 100 Mann machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt und niemand mir eine Mitteilung gemacht hat, als mein Sohn einen Freundschaftsbund mit dem Sohne Isais schloss und dass niemand von euch Mitgefühl mit mir gehabt und mir eine Mitteilung gemacht hat, als mein Sohn meinen Diener zur Feindschaft gegen mich aufwiegelte, wie es jetzt klar zutage liegt? Da nahm der Edomiter Doeg, der neben den Dienern Sauls stand, das Wort und sagte: Ich habe gesehen, wie der Sohn Isais nach Nob zu Ahimelech, dem Sohne Ahitubs, kam. Da hat dieser den Herrn für ihn befragt und ihm auch Zehrung gegeben und ihm das Schwert des Philisters Goliath übergeben. das Blutgericht zu Gibea. Da ließ der König den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs und sein ganzes Geschlecht, die Priesterschaft, die in Nob war, rufen. Und als sie sich alle beim König eingestellt hatten, sagte Saul: Höre doch, Sohn Ahitubs. Dieser antwortete: Hier bin ich, Herr. Da fuhr Saul fort: Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er sich gegen mich erhebe und auflehne, wie es jetzt klar zutage liegt? Ahimelech antwortete: Aber wer unter allen deinen Dienern ist so treu wie David? Dazu ist er des Königs Schwiegersohn und Oberster über deine Leibwache und geehrt in deinem Hause. Ist es denn jetzt das erste Mal gewesen, dass ich Gott für ihn befragt habe? Das sei fern von mir. Der König möge doch seinem Knecht und meinem ganzen Geschlecht so etwas nicht zur Last legen. Denn dein Knecht hat von allem diesem nicht das Geringste gewusst. Doch der König entgegnete: Ahimelech, du musst ohne Gnade sterben, du selbst und dein ganzes Geschlecht. Hierauf gab der König seinen Leibwächtern, die vor ihm standen, den Befehl: Tretet herzu und tötet die Priester des Herrn, denn auch sie halten es mit David. Und obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht war, haben sie mir keine Mitteilung gemacht. Aber die Diener des Königs weigerten sich, Hand an die Priester des Herrn zu legen, um sie niederzustoßen. Da befahl der König dem Doeg: Tritt du herzu und stoße die Priester nieder. Da trat der Edomiter Doeg heran und er stieß die Priester nieder. Er tötete an jenem Tage 85 Männer, die das leinene Priesterkleid trugen. Sodann ließ er in der Priesterstadt Nob alles Lebende mit dem Schwerte niedermachen, Männer wie Frauen, Kinder wie Säuglinge, Rinder, Esel und das Kleinvieh. Alles ließ er mit dem Schwert niedermachen. Nur ein einziger Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, namens Abjatar, rettete sich durch die Flucht zu Davids Gefolgschaft und berichtete dem David, dass Saul die Priester des Herrn ermordet habe. Da sagte David zu Abjatar: Ich wusste schon damals, dass der Edomiter Doeg, der dort anwesend war, es Saul sicherlich verraten würde. Ich selbst trage die Schuld am Tode aller Angehörigen deines Geschlechts. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht, denn nur wer mir nach dem Leben trachtet, wird auch dir nach dem Leben trachten können. Du bist bei mir in voller Sicherheit. Herr Jesus Christus, du kennst den Weg der Verfolgten und die Nacht der Unschuldigen. Bewahre alle, die heute unter Willkür leiden, und gib ihnen Zuflucht unter deinen Blick. Bewahre uns vor Sauls Angst, die zerstört, und forme in uns Jonathans Treue, die schützt. Führe uns in Wahrheit, halte uns im Dunkel und schenke uns ein Herz, das dir gehört. Amen. Halte heute inne bei einem Namen, der dir schwerfällt, und bringe ihn leise vor Gott, ohne Worte der Rechtfertigung. Bitte um ein Herz, das wahr bleibt, ohne hart zu werden, und um einen Schritt, der Frieden sucht, ohne die Wahrheit zu verraten. Bis morgen. Und vergiss nicht, auch auf der Flucht bleibt Gott der Hüter deiner Seele.